Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und herzlich willkommen bei der Plattform von Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Anja Schulz und ich habe heute Gäste vor mir sitzen, die so ein bisschen helfen und der Frau Schulz die Welt erklären. Ich begrüße die Gilla und den Erhard von der Initiative Grundeinkommen Ulm. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, mein Problem ist nämlich das, ich habe in der letzten Zeit sowohl in der realen Welt wie auch in der virtuellen Welt immer wieder Aufrufe gesehen mit einem Logo von der EU. Zwei weiße Hände reichen sich da irgendwelche Scheine zu und wilde Abkürzungen wie EBI und BGE und sowas standen da drumherum. Und ich habe mir gedacht, was will uns der Dichter sagen? Und deswegen habe ich gedacht, ihr könnt mir da ein bisschen aufs Pferd helfen, wobei es sich bei diesen ganzen seltsamen Sachen, die ich in der letzten Zeit so sehe, eigentlich handelt, beziehungsweise wozu denn da was, wie, wo aufgerufen wird. Gilla.
Ja, das handelt sich hierbei bei der EBBGE um die Europäische Bürgerinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Europäische Bürgerinitiative ist im Prinzip ein Instrument, das im Vertrag von Lissabon verankert ist, im Sinne einer mehr direkter Mitwirkung der EU-Bürger an europäischen Entscheidungen. Und über die Europäische Bürgerinitiative können bei der entsprechenden Zahl von Mitstimmern bestimmte Themen in der EU abgehandelt werden. Und ich würde aber sagen, auf die EU-Initiative kommen wir vielleicht später zu sprechen.
Genau.
Vielleicht sollte man zuerst mal erklären,
da schwirrt noch das BGE.
Was es mit dem BGE auf sich hat.
Genau, das BGE, soweit weiß ich ja schon mal jetzt Bescheid, wenn man das so nennen mag, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja für jeden Bürger im Staat.
Das bedingungslose Grundeinkommen wäre ein vom Staat ausgezahltes Basiseinkommen. Und das nach der Präzision des Netzwerks Grundeinkommen und auch nach unserer Definition hier in Ulm auf vier Grundpfeilern ruhen würde. Es soll erstens allen Menschen individuell zustehen und einen Rechtsanspruch darstellen. Es soll existenzsichernd sein, also Armut verhindern und gesellschaftliche Teilnahme ermöglichen. Und es soll ohne Bedürftigkeitsprüfung, also Einkommens- und Vermögensprüfung, ausgezahlt werden. Und last but not least, es soll keinen Zwang zur Erwerbsarbeit darstellen.
Das heißt also, diese ganze Bürokratie, die jetzt alle Leute, die in irgendeiner Weise aus irgendeinem Topf Leistungen haben möchten und deswegen halt auch beantragen müssen, diese ganze Riesenbürokratie, die auch viele letzten Endes davor abschreckt, weil sie gar nicht wissen, wie mache ich jetzt da an dem Antrag alles richtig und was geht nicht, was müssen für Voraussetzungen da sein und so weiter, das wird alles wegfallen.
Das würde nach unserer Vorstellung wegfallen, denn die derzeitige Lösung, Bedürftige und Erwerbslose nach Arbeitslosengeld 1 und Hartz 4 erst auf Antragstellung und nach einem Offenbarungseid zu alimentieren und sie dann auch noch durch Entzug sanktionieren zu können, widerspricht eigentlich der Menschenwürde.
Mhm. Das ist halt auch der Grund, weshalb ihr eigentlich überhaupt erst sagt, warum brauchen wir so ein bedingungsloses Grundeinkommen? Weil im Grunde könnte man ja auch sagen, ach, es gibt so viele Töpfe, wo der Staat halt in irgendeiner Weise allen möglichen Leuten aus vielen, vielen Gründen, was auch immer an Beträgen zugesteht, aber letzten Endes sagt ihr, man braucht eigentlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Um diese Bürokratie, teilweise völlig unsinnige Bürokratie, zumindest zum Großteil entfallen zu lassen. Mhm. Es gibt mehrere Gründe, warum nach unserer Auffassung ein BGE notwendig ist. Das ist unter anderem die unserer Auffassung nach das anstehende Problem der Altersarmut. Es wird derzeit ja auch in den Koalitionsverhandlungen über einen Mindestlohn nachgedacht oder argumentiert, erzwungen von 8,50 Euro. Dieser Mindestlohn ist so hoch, oder eher besser gesagt so niedrig, dass er auf keinen Fall davor bewahrt, im Alter als arm zu gelten, wenn man weniger hat als die derzeit gültige Grundsicherung. Deshalb, wir haben ja derzeit sehr viel Beschäftigte. Wird ja darüber gesprochen, wir haben 42 Millionen Erwerbstätige. Das sind aber nicht sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige. Das sind Beamte, die ihre garantierte Pension haben, die um Welten höher liegt als das, was ein normaler Arbeitnehmer zu erwarten hat. Und wir haben so und so viele Selbstständige, so Freiberufler wie ich. Wir haben tatsächlich etwa 27 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, wovon aber 7 Millionen im sogenannten Niedriglohnbereich sind. Also das ist eine aberwitzige Vorstellung, wenn wir dafür bedenken müssen, dass diese Menschen auf keinen Fall einen Rentenanspruch erwerben, der über etwa der Grundsicherung, die derzeit bei fast 700 Euro liegt, als Rente haben werden. Und das sind ja noch viele andere, die von den Selbstständigen, also es gibt sicher sehr viele Selbstständige, die auch nur minimalste Rentenansprüche erwerben, vielleicht, weil sie irgendwann mal auch sozialversicherungspflichtig tätig waren, aber solange es also dann so berufsständische Versorgungswerke gibt, wie bei den Medizinern, bei Architekten und sonst gibt es nur ein paar. Aber auch da wird es viele geben, die keinen nennenswerten Rentenanspruch haben werden. Und deshalb war bei uns eben auch die Idee, dass wir diese Geschichte umpolen müssen in den Bereich der Steuern. Bisher wird das Ganze ja hauptsächlich aus Abgaben bezahlt, nicht aus Steuer. Aus Steuer wird zwar ein Teil noch in die Rentenversicherung zum Beispiel einbezahlt, aber das ist ja auch etwas, was eigentlich nicht diese Solidargemeinschaft angeht, sondern was tatsächlich die ganze Bevölkerung angeht. Zum Beispiel die jetzt diskutierte Mütterrente, die hat bestimmt nichts zu tun, sie bekommt ja auch die Mutter die selbstständig tätig war, also die nie Beiträge in diese Rentenkasse einbezahlt hat. Es bekommen sonst auch Menschen oder Mütter, die nie Beiträge bezahlt haben. Und es bekommen zum Beispiel auch die ganzen aus der früheren DDR übernommenen Rentner, die teilweise ja höhere Renten haben als hier, weil sie auch mehr gearbeitet haben, länger, auch die Frauen hauptsächlich. Und die ganzen Spätaussiedler, auch die bekommen ihre Rente aus diesem Solidartopf, obwohl nie Beiträge von denen einbezahlt wurden. Und dann müssen sich die jungen Leute hauptsächlich Gedanken drüber machen, es werden immer weniger, die in die Rentenkasse einbezahlen, wenn wir das System so behalten. Und es werden immer mehr Rentner, die daraus Rente bekommen sollen. Also wenn man das genau nimmt, haben wir heute schon fast die Situation, dass ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer einen Rentner schultert. Weil wir haben 20 Millionen Rentner. Und 20 Millionen, nachdem, wenn wir die Niedriglohnempfänger abziehen, 20 Millionen Sozialversicherungspflichtige haben wir, die voll einbezahlen. Und das aber auch nicht bis zum höchsten Einkommen, sondern wir haben eine Bemessungsgrenze, Beitragsbemessungsgrenze, die liegt bei 5.600 Euro. Also alle, die mehr verdienen, zahlen nichts in die Rentenkasse ein. Und deshalb waren wir der Auffassung, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, das zum einen jedem zusteht. Da bräuchte sich schon mal um die Grundsicherung keine Sorgen machen.
Ich fand das sehr schön. Im englischen Sprachraum habe ich da den Satz zugelesen, you get paid just for being alive. Das finde ich, ich sehr treffend. Ne? Also ja. Das ist ja schon mal sehr schön. Aber genau das, was du jetzt gerade ja schon angefangen hast, so ein bisschen darzustellen, ist vermutlich auch das, was den meisten Leuten so ein bisschen im Kopf rumschwirrt. Wie soll das Ganze finanziert werden? Also wie kann man es finanzieren? Beziehungsweise vielleicht erstmal vorweg noch die Frage, wie hoch wäre denn eigentlich so ein potenzielles bedingungsloses Grundeinkommen pro Erwachsenem oder auch pro Kind, weil für die Kinder wird es ja letzten Endes dann auch angesetzt. Auch, ne? Also wie hoch wäre das jeweils und vor allen Dingen dann natürlich jetzt das große, große Fragezeichen, wie würde es finanziert werden?
Gut, es gibt sehr unterschiedliche Größenordnungen bei diesen unterschiedlichen Modellen für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir sind nach vielen Überlegungen, vielen Diskussionen dazu gekommen, dass es etwa in der Größenordnung sein müsste, um die 800 Euro. Jeder über 18 Jahren.
Okay.
Unter 18 600 Euro.
Also auch Kinder.
Diesen 800, also jedes Kind, jedes Säugling ab Geburt.
Being alive.
Ja. Und dabei haben wir uns auch eben weiter überlegt. Wir hatten ja die unendliche Diskussion über die Kosten der Gesundheitsversorgung und Beiträge dazu. Da kommen jetzt wieder so fragwürdige Vorschläge, die letztendlich immer nur den Einzelnen, also den sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer belasten. Diejenigen, die sich privat versichern können, die Beamten sind davon nicht betroffen. Deshalb haben wir gesagt, von diesen 800 Euro gehen grundsätzlich 200 Euro an die Krankenversicherung der Wahl des Einzelnen. Man sagt, ich will zu der Versicherung, ich will zu der, weil die mehr eben auch andere Leistungen bringt. Und genauso von dem Betrag von 600 beim Kind. 200 Euro von jedem Bürger demnach in die Krankenversorgung, Gesundheitsversorgung und in die Pflege. Kasse, sodass also auch dieses Problem damit eigentlich erledigt wäre. Gut, das bedeutet natürlich einen unglaublich hohen Aufwand. Größenordnung etwa 750 Milliarden im Jahr. Dafür. Wir haben im Moment schönerweise, es ist natürlich ein bisschen was anderes, auch derzeit Transferleistungen in Höhe von 720 Milliarden.
Okay.
Bei Steuereinnahmen von insgesamt, also Bund, Länder und Kommunen, von 530. Also es fehlen, ist da ein gewisser Differenzbetrag von 190 Milliarden, der irgendwo herkommen muss. Und klar, er kommt aus den Abgaben. Aber wiederum nur der Abgaben der Sozialversicherungspflichtigen. Ich zahle keinen Cent in diese Kasse. Ich muss privat vorsorgen. Ich muss privat.
Also was mir jetzt gerade so mal in den Kopf kam, ist, wenn man sagt, das ist für jeden Bürger, ob groß, ob klein, für jeden. Das heißt also, ich sage jetzt mal, im Grunde genommen wird man halt auch noch dem Millionär XY auch noch die 800 Euro hinterher schmeißen.
Ja.
Ist das nicht ein bisschen widersinnig?
Doch, das wäre, wenn wir es so belassen, wäre es absolut unsinnig.
Also irgendwo müsste man doch schon deckeln.
Ja, und da kommen wir jetzt zur Finanzierung. Dieses muss ja finanziert werden. Also muss sich das Steuersystem ändern. Weil wir gehen ja durch das bedingungslose Grundeinkommen im Grunde mal über von der Abgabenbelastung in die Steuer. Also sind wir der Auffassung, es gibt eine Änderung des Steuersystems, gar nicht so weitgehend, hauptsächlich in zwei Punkten. Zum einen, es entfällt der sogenannte Grundfreibetrag bei der Besteuerung. Jeder, der ein Einkommen im Moment ein Einkommen bezieht, hat bei der Besteuerung einen Grundfreibetrag. Der liegt etwa bei 8.000 Euro Einkommen pro Jahr. Bis zu diesem Betrag zahlt er gar keine Steuer. Dann fangen wir an bei 14%, das steigt an auf 42%, bei sehr hohen Einkommen auf 45%. Ein ganz linearer Verlauf. Und dieser Grundfreibetrag, den hier im jetzigen System jeder bekommt, der entfällt. Weil ich habe ja schon ein Grundeinkommen. Ich habe ja diesen Grundfreibetrag im Grunde nur ausbezahlt bekommen. Wie eine negative Einkommensteuer. So eine verwegene Idee gab es sogar schon in den USA von Milton Friedman, einem Nobelpreisträger.
Der ist mir mal in meinem Studium begegnet.
Ja, also so abwegig ist das gar nicht. Es ist nur eine Umkehrung dessen, was wir derzeit haben. Und dann, es gibt also keinen Grundfreibetrag mehr. Und dann gibt es eine, unserer Auffassung nach würde es reichen, eine Flatrate. Zum Beispiel 40% oder 50% vom ersten Euro an.
Ich höre die Schreie.
Ja?
Ich höre die Schreie bis hierhin von draußen. Hört ihr sie auch?
Ja gut, nehmen wir an, Sie sind in der glücklichen Lage und haben 2.000 Euro Einkommen. Aus irgendeiner Quelle, ist völlig egal, ob aus Erwerbstätigkeit, ob als Zinsen oder aus Vermietung oder als Freiberufler, wie auch immer. Also es zählen alle Einkommen, das ist schon mal sehr wichtig. Und Sie haben die 2.000 Euro, haben vorher ein Grundeinkommen bekommen von 800, davon wurden bezahlt Ihre Krankenversicherung mit 200, Sie haben noch 600 übrig. Und jetzt bekommen Sie diese 2.000 Euro und da bleibt man bei 40%, das lässt sich besser rechnen. Aber wir können sagen, bei 45%. Sie kriegen 900 Euro abgezogen für Steuer. Mhm. Ja gut. Also Sie haben 600 schon Grundeinkommen. Mhm. Sie haben aus den 2.000, die Sie selbst erwerben, 1.100 übrig. Sie haben also 1.700 Euro. Wenn Sie heute im jetzigen System ein Gehalt haben von 2.000, gehen etwa, ich habe hier eine schöne Berechnung, gehen im derzeitigen System 260 für Steuer ab. Nur. Es gehen aber auch nochmal ab 422 für Sozialabgaben. Also Sie haben noch 1.318 übrig. Und wir waren gerade bei 1.700. Also die niedrigen Einkommen, obwohl der Steuersatz hoch klingt, sind deutlich verbessert.
Aber
wo es dann natürlich hart wird.
Eben, die Relation verliert sich in den höheren Einkommen. Okay.
Das Einkommen ist, desto höher ist natürlich auch die steuerliche Belastung. Aber auch so dramatisch nicht. Also das ist, fängt an wirklich weh zu tun bei etwa 10.000 monatlich netto. Monatlich brutto als Einkommen.
Ja gut, die jammern auf hohem Niveau, da können wir das noch verschmerzen.
Nein, grundsätzlich, man muss sich drüber im Klaren sein. Also so eine Geschichte wie das bedingungslose Grundeinkommen ginge nicht ohne eine doch deutliche Steuererhöhung, die aber erst sehr weit oben sehr spürbar wird. Das würde unserer Auffassung nach bedeuten, dass wir diese Entwicklung, die wir die letzten 15 Jahre hatten, dank einer völlig verquasten Politik Schröder und Konsorten, hätten wir eine Umkehrung dessen, was sich bis in diesen 15 Jahren ergeben hat, nämlich eine dramatische Verlagerung von unten, besser gesagt aus der Mitte, nach oben, nach ganz oben. Dort hat das Vermögen dramatisch zugenommen und auch die Einkünfte. Und deshalb wäre das zumindest in Teilen eine Wiederreduktion dessen, was sich dort entwickelt hat. Also eine Entwicklung von oben nach unten, besser auch wiederum ganz unten, kann man im Moment ja gar nichts mehr wegnehmen. Also wieder in den unteren und mittleren Bereich.
Das war der nackte Mann, den man in die Tasche greifen soll. Das ist ja jetzt schon mal eine ganze Menge Holz, worüber man nachdenken kann. Wer uns zuhört und vielleicht selber sagt, ich habe da auch mal eine Frage. Ich meine, wir werden noch viele Fragen beantworten. Nichtsdestotrotz, der kann uns auch gerne anrufen. Und zwar unter der Studionummer 0731, also hier in Ulm. Und dann die 938-6299. Herzlich willkommen zurück bei der Plattform und wir erklären Frau Schulz die Welt. Und zwar speziell die Welt rund um das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe hier die Gilla und den Erhard sitzen von der Initiative Grundeinkommen Ulm. Die sind Spezialisten da drin und ich bin das Greenhorn und lasse mir aber gerne erklären. Und jetzt Teil 2. Die Berechnung, die Finanzierung, wirklich das Funktionieren in der Realität von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Hat da schon mal jemand richtig gerechnet?
Das hat jemand schon nachgerechnet, sogar nachrechnen lassen, nicht selbst, weil selber berechnen. Das hatten wir bei der Initiative Grundeinkommen Ulm früher auch. Und zwar das sogenannte Ulmer Transfergrenzenmodell, das durch Algorithmen nachweisbar finanzierbar war. Aber dieses von mir vorher geschilderte Modell, das ist das erweiterte Transfergrenzenmodell von Ulm, hat der frühere Ministerpräsident von Thüringen, der Dieter Althaus, durch die Adenauer Stiftung nachrechnen lassen. Und es ist nachweisbar finanzierbar. Er hat es allerdings bei einem geringeren Grundeinkommen, nämlich 600 Euro, allerdings 600 Euro für alle, also auch für Kinder. Das ist dann der Unterschied nicht ganz so dramatisch. Wir haben ja etwa 12 Millionen Kinder unter 18. Also so, dass man sagen kann, es ist finanzierbar. Bei Althaus wird allerdings bei einer geringeren Flatrate gerechnet, also in dem Fall von 40%. Wir sind der Auffassung, dass das bedingungslose Grundeinkommen höher sein sollte, nämlich mindestens 800 Euro und dann eben gestuft für Kinder oder für Menschen unter 18 ein bisschen weniger. Und dafür aber eine höhere Steuerflatrate. Das mit der Flatrate ist für viele sehr schwer zu verstehen, aber deshalb hatten wir ja auch für uns und um das in den Besprechungen, die wir haben, darzustellen, eine größere Berechnung für jedes denkbare Einkommen zwischen 400 dem, oder 450 dem derzeitigen Minijob-Bereich bis zu 10.000 Monatseinkommen mal durchgerechnet, um darzustellen, wie wäre es, wenn.
Also nur mal für mich fürs Verständnis. Also Flatrate ist doch eigentlich das Einfachste, was man sich vorstellen kann, oder? Flatrate heißt doch 40% immer oder gleich. Was auch immer, auf alles.
Ja, auf alles.
Egal was für eine Art von Einkommen, egal wie hoch das ist, ab dem ersten Euro und so weiter. Ja. Ist doch eigentlich simpel.
Ja, und es klingt halt brutal, wenn man im Moment davon ausgeht, okay, ich habe im Moment ein Einkommen von 10.000 und da zahle ich gerade 100 Euro Steuer im ganzen Jahr. Und bei der Flatrate müsste ich dann...
Okay.
4.000. Also es geht immer nur in Verbindung mit dem Grundeinkommen.
Ja.
Also das ist zwingend, denke ich, notwendig. Nur die Einführung eines Grundeinkommens ist auch nach unserer Auffassung nach nicht finanzierbar. Auch wenn wir dramatisch hohe Transferzahlungen jetzt schon haben. Aber es würde immer bedeuten, es kann nur ausgeglichen werden durch eine höhere Besteuerung. Mhm. Eben in einem im höheren Einkommensbereich.
Mhm. Jetzt mal angenommen, gerade so Leute, die halt extrem schlecht bezahlte Jobs haben, die Minijobs haben, was auch immer, die denken sich jetzt, 800 Euro im Monat kriege ich, viel mehr habe ich jetzt auch nicht, super, brauche ich auch nicht mehr arbeiten gehen. Arbeitet dann überhaupt noch wer?
Das ist eine grundsätzliche Frage des Menschenbildes, das man hat. Also, pardon. Ich denke immer, es ist am besten, man fragt sich selbst. Würde ich dann noch arbeiten? Das sagen 80%, gab es tatsächlich eine Umfrage. 80% sagen, natürlich würde ich noch. Ich habe ja noch andere Bedürfnisse. Die, mit den 800 Euro komme ich ja nicht weit. Heute schon sowieso nicht mehr. Und wenn man dann fragt, ja, und was denken Sie, würden die anderen noch gehen? Da sagen ja wiederum 80%, nee, die würden nicht mehr arbeiten. Also es ist auch völlig verquer. Natürlich würden die meisten noch arbeiten. Also Erich Fromm hat es mal auch schön beschrieben, übrigens ein strenger Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens, schon sehr früh, 1966 hat er darüber geschrieben. Er sagt, die Trägheit belastet den Menschen, die hält er nicht aus auf Dauer. Also dieses in die Hängematte liegen, ja warum nicht, er soll das halt mal Zeitler machen, aber es macht er nicht sein Leben lang, garantiert nicht. Es fällt vielen dann anderes ein. Ich kann ja dann irgendeine Geschichte neu anfangen. Früher gab es mal, das war eine der infamsten Geschichten bei der Agentur für Arbeit, diese Ich-AGs. Da wurden Leute in Selbstständigkeit gezwungen, wo sie sich selbst ausgebeutet haben bis zum geht nicht mehr und dann am Schluss nur mit Schulden dastanden, weil das nicht funktioniert hat. Es waren keine durchdachten Modelle, nichts. Aber es zeigt doch, dass die Menschen arbeiten wollen. Die Arbeit ist ja nicht nur dazu, um Geld zu verdienen. Gut, bei vielen inzwischen schon. Aber es ist auch die Kommunikation. Es ist das Dabeisein. Es ist eine Wertigkeit. Und es gibt viel Arbeit. Also wir werden sicher in nächster Zeit weniger haben im Bereich der Erwerbsarbeit. Aber die Arbeit geht uns sicher nicht aus. Es gibt viel Arbeit, die zum Beispiel auch heute nicht honoriert wird. Die Familienarbeit, viel Ehrenamtliches, das dann viel mehr möglich wäre.
Die Gilla meldet sich wie in der Schule, das ist ja nett. Ja, bitte?
Ja, ich möchte es einfach ergänzen. Also ich lege einen ganz großen Wert darauf, dass wir auch differenzieren mit den Begriffen, dass wir von Arbeit sprechen, nicht nur dann, wenn wir Erwerbsarbeit meinen, sondern wirklich von Erwerbsarbeit sprechen, wenn wir Erwerbsarbeit meinen. Und ich habe da vor einiger Zeit mal Zahlen gelesen, wie das ausschaut überhaupt bei uns in diesem Lande. Pro Jahr werden circa 56 Milliarden in der Erwerbsarbeit geleistet und über 90 Milliarden werden unentgeltlich geleistet. Da gehören die Bereiche dazu, die mein Mann gerade eben angesprochen hat, unter anderem aber auch die ganze Pflege- und Care-Arbeit in der Betreuung von älteren Angehörigen. Und es sind ja überwiegend Frauen in den Familien, die das machen. Also ich habe noch ganz wenig Männer erlebt, die alte Angehörige pflegen. Oft geben die Frauen auch einen Teil ihrer Erwerbsarbeit auf in dieser Zeit. Und es gibt auch noch eine andere Umfrage, die ich gerne zitiere. Die Menschen, die gefragt wurden, würdest du noch arbeiten, wenn für dein Grundeinkommen, also für dein Basiseinkommen und nicht für dein Luxuseinkommen, für dein Basiseinkommen gesorgt wäre, sagen 80% der Leute, ja, ich würde weiterarbeiten. Vielleicht auch etwas reduziert oder ich würde versuchen, meine Talente in einem anderen Job einzubringen oder in anderen Arbeitszeitmodellen. Und dieselben Leute, wenn die gefragt wurden, glaubst du, dass die anderen dann noch arbeiten, wenn sie das Basiseinkommen hätten, sagen auch 80% der Leute, nee, die anderen arbeiten dann nicht mehr.
Ich glaube, das hatte der Erhard gerade auch schon
erwähnt. Und da muss man sich dann wirklich fragen, was liegt schief mit der Selbsteinschätzung und der Fremdeinschätzung? Ja. Und welches Menschenbild, wie du das gerade vorhin auch schon gesagt hast, steht dahinter?
Ja.
Sind die anderen alle potenzielle Faulenzer?
Und man selber, denkt man selber, ist es nicht. Ist ja eigentlich schön. Gibt es denn schon Ansätze oder sogar halt wirklich auch versuchte Umsetzungen von einem bedingungslosen Grundeinkommen? Hat das mal schon irgendwo irgendwie ein Staat oder wer auch immer mal versucht?
Also so grundsätzlich, wie wir es jetzt vorher geschildert haben, nicht. Aber es gab in Namibia ein kleines Dorf. Da haben die Menschen aus Spenden, übrigens aus Deutschland kommend, ein minimales Grundeinkommen erhalten.
100 Namib-Dollar sind 850 Euro umgerechnet im Monat.
Pro Monat.
Wie weit kommt man das damit in einem Dorf in Namibia?
Wurde gerechterweise, vorsichtshalber, an die Frauen ausbezahlt. Wenn ich davon ausging, bei den Männern verflüssigt sich das sonst ein bisschen schnell. Aber nach 2 Jahren wurde wieder überprüft, was hat sich verändert. Es gab viele so Kleinstbetriebe und wenn es nur einige Hühner waren, die die einzelne Frau meistens dann zugelegt hat, oder eine Art Nähstube. Die Kinder waren übrigens alle dann in der Schule, was vorher nicht der Fall war. Also es gab keinen Hunger mehr, sondern die haben alle...
Also von der Relation her nochmal, würde das im Grunde genommen unseren 800 Euro jetzt mal entsprechen oder wie ist das zu sehen?
Ja, also das wäre bei uns wäre es schon ein bisschen höher.
Aber es ist schon für die halt, sage ich mal, ein durchaus...
Das ist sehr, sehr bescheiden, aber es hat Erfolge gezeigt. Lässt sich nicht unbedingt übertragen auf unsere Zustände. Sind ja zum Großteil Selbstversorger, sind wir nicht mehr. Wir sind Fremdversorger, wir sind auf Fremde angewiesen, die uns das Essen zukarren oder sonst irgendwas.
Hat das denn bei denen irgendwelche, sag ich mal, sozialen Aspekte oder soziale Umstrukturierung oder was auch immer hervorgebracht? Oder?
Ja, es gab keine ganz viel wenige Kriminalität. Und
die Zahl der Schulabbrüche ist zurückgegangen. Die Familien haben
bescheidenen Umfang.
Die Kinder in der Schule haben als erstes Mal ihre Schulbeiträge auch bezahlen können und haben die Kinder in die Schule geschickt.
Aber sonst gibt es also nur in Alaska eine Art Grundeinkommen, aber ganz minimal. Und zwar sind das die Einnahmen aus dem Öl, der dann auf alle Einwohner Alaskas verteilt wird. Das sind unterschiedlich zwischen 1.000 und 3.000 Dollar im Jahr. Also auch im kleineren Umfang, aber es bekommt auch jeder.
Na, da lassen die Ölgesellschaften ja richtig was springen.
Ja, aber wohl.
Das war jetzt ja sarkastisch gemeint. Also ich habe jetzt gedacht, dass wir diese Summe vielleicht pro Monat.
Ja.
Na gut, immerhin bezahlen sie nicht in Fischen.
Also ich muss da vielleicht noch ergänzen, auch im Iran und in Indien und in der Mongolei gibt es und gab es Grundeinkommensansätze und auch in Brasilien. Und zwar war das teilweise sogar schon im Regierungsprogramm verankert vom Präsident Silva
und
da Silva und es ist auch jetzt noch eine sogenannte Bolsa Familia am Laufen, die aber dort jetzt im Moment die Ärmsten alimentiert, in Anführungszeichen.
Ist ja aber eigentlich mal erstaunlich, ich sage jetzt mal so ganz ketzerisch, Namibia, Alaska, Iran und die Mongolei sind jetzt für mich nicht unbedingt so die wirtschafts- und sozialpolitisch großen Vorreiter auf der Welt, aber dass gerade die da angefangen haben, sozusagen strukturiert drüber nachzudenken und da Programme sich auszutüfteln, finde ich mehr als erwähnenswert. Mhm. Und ich sag mal so, es ist natürlich bei denen, sind natürlich kleine, vergleichsweise, wobei gut, ja doch, sagen wir mal so, kleine Volkswirtschaften, wenn vielleicht nicht flächenmäßig klein unbedingt bei der Mongolei, aber sind jetzt nicht unbedingt die Länder, von denen ich erwartet hätte, dass es, sag ich mal, halt da diese Bestrebungen und diese Überlegungen her schon gibt. Ne?
Aber der Grundgedanke ist eigentlich übertragbar. Diese Länder haben Bodenschätze und aus denen wird dieses Grundeinkommen bezahlt. Wir haben keine Bodenschätze in dem Sinne, aber wir haben unglaubliche ideelle Ressourcen.
Mhm. Und Wertschöpfung.
Ja. Und Wertschöpfung.
Ja.
Also, und das könnte man genauso auf alle verteilen. Mhm. Warum auch nicht?
Ja. Ja klar, das müssten wir halt in die Waagschale werfen dann in dem Moment, sicher. Ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal eine Musik. Die Gilla hat uns hier nämlich eine ganz interessante CD mitgebracht. Davon hatten wir jetzt gerade schon die Ärzte. Dann hören wir mal, wer uns jetzt hier beglückt. Besser hätten wir es nicht sagen können. Konstantin Wecker mit Empört euch. Wer sich empört, kann das zum Beispiel tun, indem er Bürgerinitiativen gründet oder unterstützt. Und da wären wir nämlich jetzt bei unserem Thema, was zusammen mit dem BGE, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, uns heute beschäftigt. Und zwar ist das die Europäische Bürgerinitiative dazu. Warum gibt es die, Gilla?
Ja gut, also Armut und Angst vor der Zukunft greifen ja in Europa immer mehr um sich und sind auch zu einer Realität geworden. Die aktuelle Politik der Europäischen Union, also dieser Troika und so weiter, mit diesem Andrehen dieser verschiedenen Daumenschrauben, die haben keine Antwort gebracht auf die Nöte der Menschen. Im Moment sieht es ja so aus, dass mit diesen Geldern, die fließen, die Banken befriedet werden und die Menschen, die letztendlich Kunden der Banken sind, in dem Sinne, dass sie ihr Geld dort angelegt haben. Die werden befriedet, aber die Nöte der Menschen nicht. Im Gegenteil, die Reichen werden reicher und die Bevölkerungen sollen jeweils die Lasten der Krise tragen. Und die einen finden keine Beschäftigung oder werden in Niedriglohnsektoren verheizt und ausgebeutet und die anderen werden ausgelaugt bis zum Burnout. Das erleben wir ja immer wieder. Was wir brauchen, ist eine Wende, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Denn eine Politik muss sich daran messen lassen, wie sie mit Schwachen und Ausgegrenzten umgeht. Der derzeitige Umgang mit ihnen ist einer demokratischen Gesellschaft in Anführungszeichen unwürdig. Und was jetzt diese Europäische Bürgerinitiative betrifft, da haben sich die ganzen europäischen Grundeinkommensinitiativen zusammengeschlossen, um eben auf europäischer Ebene eine Diskussion in Gang zu setzen. Es gibt in allen europäischen Ländern kleine Initiativen, die bislang eigentlich so ein bisschen nebeneinander hergearbeitet haben, aber jetzt durch die Initiative von Österreichern und Deutschen und Franzosen und Niederländern ist es gelungen, da eine Zusammenarbeit in die Wege zu leiten, und das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war eben das auf den Weg bringen dieser Petition auf dem Hintergrund dieser Möglichkeit, dass europäische Bürgerinitiativen in Gang gesetzt werden können, wenn entsprechend viele europäische Mitbürger an diesem Thema interessiert sind. Und deshalb liegt uns als Ulmer Initiative, wir sind ja auch angeschlossen an das deutsche Netzwerk, und das deutsche Netzwerk wiederum ist Mitglied in der weltweiten Basic Income Earth Network, in diesem Zusammenschluss. Wir alle sind daran interessiert, dass in allen verschiedenen Ebenen über dieses Thema zumindest mal gesprochen wird und dass es nicht überheblich gleich mal vom Tisch gewischt wird. Wie mein Mann vorhin schon geschildert hat, würde es viele Verwerfungen auch angehen können. Natürlich ist es kein Allheilmittel. Mhm. Aber ich sage mir immer den Satz von Lichtenberg: Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich mit Sicherheit sagen. Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
In Anbetracht unserer fortgeschrittenen Zeit muss ich jetzt mal hier ein bisschen im Galopp noch ein paar Punkte ansprechen. Also zum einen, wer sich informieren möchte über diese europäische Bürgerinitiative, kann das ganz generell mal tun unter www.ebi, wie Europäische Bürgerinitiative, ebi-grundeinkommen.de. Also ihr oder sagen wir mal halt alle entsprechenden engagierten Menschen, die in diesen Bürgerinitiativen in den sämtlichen Staaten der EU sich halt einbringen, haben damit zum Ziel, von den 500 Millionen EU-Bürgern 1 Million zu mobilisieren, die
bis 14. Januar.
Genau, die bis oder bis zum 13.
bis zum ja, 14. Also bis
sagen wir mal spätestens bis zum 13. genau. Also die bis halt sagen wir mal 10. Januar 2014, weil dann ist nämlich ein Jahr Sammelzeit sozusagen vorbei, die bis dahin halt das Ganze durch ihre Unterschrift entweder auf den entsprechenden Webseiten oder aber auch auf ausliegenden Blättern, zum Beispiel hier im Sender bei Radio Free FM im Büchsenstadel in Ulm, die also dort unter Angabe ihrer Namen und sonstigen Daten diese generell erstmal europäische Bürgerinitiative halt befürworten, und das wäre halt der erste Schritt, dass man halt vor der EU-Kommission begründen und zahlenmäßig belegen kann, es gibt ein Interesse an einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben mit dieser Bürgerinitiative entsprechend Leute mobilisiert. Bitte nehmt unseren Anstoß überhaupt erstmal wahr und an. Ist das so richtig?
Ja, genau.
Ja. Und darum geht es halt mit dieser ebi-grundeinkommen.de, mit dieser Bürgerinitiative. Was dann nach der Realisierung dieser entsprechend mobilisierten Menschenzahl und so weiter, was dann halt noch kommt, das sind dann die nächsten großen Schritte. Aber zumindest ist uns das erstmal wichtig, dass wir das halt hier nochmal gesagt haben. Also bis zum 10., spätestens 13. Januar 2014, also jetzt noch 1,5 Monate, sagen wir mal grob, sollte man sich dafür mal entsprechend interessieren und kann sich auf dieser Homepage informieren. Ansonsten gibt es von euch noch einen Stammtisch, der stattfindet.
Also wir haben noch 2 regelmäßige Termine im Monat. Das ist immer am 3. Donnerstag des Monats in der Volkshochschule. Da ist unser öffentlicher Arbeitskreis. Dort habe ich immer diese Unterlagen dabei zum Unterschreiben. Dann werden wir auch in der VH vielleicht im Foyer noch versuchen, die auszulegen. Es muss natürlich gewährleistet sein, dass niemand online und auf Papier unterschreibt, weil das sonst diese ganze Sache ein bisschen in Misskredit bringen würde.
Also jeder nur eine Stimme.
Und bei, ja, genau. Und bei unserem politischen Stammtisch, der immer am 13. des Monats im Café im Kornhauskeller um 19 Uhr stattfindet, werden die Listen auch liegen. Aber ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht auch noch in Lokalen die auslegen. Aber dieser Unterschriftsmodus, der muss sehr gut überwacht werden, dass kein Schindluder getrieben wird mit dieser Sache. Okay. Vielleicht darf ich zum Schluss noch erwähnen, dass es seit ein paar Tagen auch eine Petition beim Bundestag gibt, allerdings nicht für das bedingungslose Grundeinkommen, sondern für die Abschaffung der Sanktionen bei Arbeitslosengeld 1 und Hartz 4. Und dort muss man bis Mitte Dezember 50.000 Unterschriften erringen, um eben in diesen Petitionsausschuss zu kommen, der sich dann mit dieser Thematik befassen muss beim Deutschen Bundestag.
Okay. Wunderbar.
Und diese, vielleicht noch ergänzend, diese ganzen Dinge, wer viel auf Facebook unterwegs ist, der findet oder findet diese ganzen Angaben auch oder bei Google kann man auch gucken.
Gut. Dann war es das für heute mit der Plattform hier auf Radio Free FM auf der 102,6. Ich danke der Gilla und dem mittlerweile schon wieder in der Wertschöpfungskette eingestiegenen Erhard für ihre Informationen zum bedingungslosen Grundeinkommen und zur Europäischen Bürgerinitiative Grundeinkommen. Mein Name ist Anja Schulz und das war's für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.